Auf einmal steht da ein Betrag mit keine Ahnung wie viel Nullen.
Es war der Moment, in dem Matthias Mutter sein Unternehmen verkauft hat. Nur wenige Jahre davor reiste er mit einer einfachen Idee in die USA. Eine Lösung, um Solarmodule sicher auf Dächern zu befestigen.
Und wir standen da und haben nach 3 Tagen Messe, ich glaube 600 Leads gehabt. Und alle haben gesagt, wo kann ich das wann bestellen? Und als ich im Flieger saß nach Europa, habe ich gemerkt, okay, da ist richtig was dahinter.
Aus diesem Moment entsteht Aero Compact, eines der erfolgreichsten Unternehmen der Photovoltaikbranche. Und wenige Jahre später verkauft Matthias die Firma für einen unglaublichen Millionenbetrag. Heute investiert er selbst in Startups und verrät, worauf er bei Gründerinnen und Gründern wirklich achtet.
Was für mich halt extrem wichtig ist, ist wirklich der Gründer als Person. Das ist noch viel, viel wichtiger wie das Produkt.
Hier ist mein Gespräch mit Matthias Mutter über wahnsinnige Geldsumme und Mut, neue Wege zu gehen.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute im Podcast einfach machen Matthias Mutter begrüßen dürfen. Hallo Matthias, schön, dass du zu uns gekommen bist.
Hallo, freut mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, Matthias, wenn man so bei dir eine Headline liest, der da steht vom Handwerker zum Millionär, da denken sich sicher viele, boah, der muss ein traumhaftes Leben haben. Ist das so?
Ja, das Leben ist grundsätzlich traumhaft. Man muss sich halt ja auch so richten, wie man es braucht. Ich glaube, das hängt ist ein bisschen typabhängig, oder was man will. Es ist halt einfach mein Ding, Unternehmer zu sein. Das hat mit Anfang 20 schon angefangen bei mir. Natürlich ist es ein Traum für mich und natürlich ist es auch mein Lebenstraum, das so leben zu können. Natürlich mittlerweile finanziell auch viel einfacher und unabhängiger, früher war es natürlich viel schwieriger, eh klar. Aber ja, ist schon ein Traum und man lebe deinen Traum. Das ist wirklich so, das kann man überall erreichen, auch in Österreich natürlich.
Du hast es in Österreich geschafft, dass es ja, glaube ich, vielen Menschen auch hier im Land der Mut gibt, es zu tun, ja. Aber dieser Traum, da ist ja viel Arbeit dahinter, ja. Das klingt dann schön, so eine Headline, ja. Oft ist ja in Österreich ein bisschen auch, finde ich, eine Art Neidkultur manchmal, ja, na gut, der hat es geschafft, ja, aber man sieht ja oft nicht, was wirklich dahinter steckt, ja. Mhm. Und du hast ja wirklich Handwerk gelernt. Ich glaube, du warst Installateur und hat das bei dir ja mal begonnen, oder? Diese ersten unternehmerischen Schritte.
Ja, ich habe wirklich klassisch Installateur gelernt. Ich glaube, ich habe das vom so dieses handwerkliche Geschick von meinem Opa bekommen. Der hat nach dem Krieg eine Spenglerei aufgemacht und hat da halt wirklich als One-Man-Show angefangen, nach dem Krieg Wiederaufbau und so weiter. Und ich glaube, das Gen hat dann eine Generation übersprungen, weil meine Eltern waren Krankenpfleger. Ich hatte eine gute, normale Kindheit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da von zu Hause weder Geld noch irgendwie Startkapital oder auch das Wissen mitbekommen hätte. Aber ich habe immer gespürt, auch in der Lehre schon, ja, ich will einfach selber was bewegen. Und es ist einfach so, wenn man Unternehmer im das Unternehmertum im Blut hat, dann lässt einen das auch nicht wirklich los. So. Und dann kommt man irgendwie früher oder später ins Unternehmertum, rutscht da rein und macht dann halt aus irgendeiner Idee was oder macht halt auch klassisch, wenn man eine Lehre macht, daraus sein eigenes Geschäft. Und das waren halt bei mir so die Anfänge, wo ich mir Anfang 20 gedacht habe, ja, eigentlich, es reizt mich, es triggert mich. Und bei der Lehre war ein Bestandteil die Solarbranche, also Solarthermie im Speziellen als Installateur. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte für Solar. Und damals, das ist jetzt ja, weiß nicht, 25 Jahre her, da war ja Solar noch überhaupt nicht auf dem Tablett. Das war ja eher eine Religion. Da hat die, wo das gemacht haben, die haben halt daran geglaubt und gesagt, ich will was tun, aber es ist noch ganz weit weg gewesen von dem, was es heute ist.
Hast du damals schon, kann man sagen, so diesen Trend vielleicht einfach erkannt? Oder warst du generell so ein Mensch, der geschaut hat damals schon, was braucht der Mensch vielleicht morgen? Ich setze lieber auf etwas, was vielleicht in dem Moment noch gar nicht da ist.
Genau, also es ist bei mir so, also das ist wahrscheinlich auch vom Naturell her einfach so gekommen. Für mich war immer klar, okay, ich möchte selbstständig werden, aber ich möchte ein Produkt haben, wo ich skalieren kann und wirklich global was bewegen kann. Und das ist natürlich als klassischer Installateur in einem, oder wenn man einen Installationsbetrieb hat, natürlich schwierig, weil das sind eher regionale Businesses, wo man sich halt bewegt. aber in diesem Kosmos quasi des Installateurs da ein Produkt rauszunehmen und dieses Produkt dann vielleicht zu erneuern, zu einfach neue Dinge zu erfinden, das war für mich dann schon so ein bisschen die Richtung. Und ich habe dann mit Anfang 20 die Chance bekommen, bei einem Solateur, also einem Solarbauer, anzufangen im Verkauf. Ich habe dann noch nebenberuflich studiert, MBA gemacht und konnte dann den Verkauf da leiten. Und da war es für mich dann klar, es geht in die Solarrichtung. Ja.
Hast du da für dich so eine Art Gründungsmoment gehabt, wo es dann geheißen hat, jetzt bin ich nicht mehr der Installateur Matthias, jetzt bin ich der Unternehmer Matthias?
Eigentlich nicht so richtig. Also bei mir ging das so übergangsmäßig. Ich habe dann mit einem Freund zusammen, mit einem Partner, die SST Solar gegründet. Das war 2007, 2008. Und wir haben dann in der Garage angefangen, am Abend Solarkollektoren zusammenzuschrauben. Und am Tag sind wir die Installateure abgefahren oder die Elektriker und haben gesagt, ja, können wir mit euch ins Geschäft kommen? Das ist B2B-Business. Und hatten dann die Möglichkeit, so die ersten Solaranlagen in Vorarlberg zu verkaufen und zu installieren. Wir haben die dann auch im Dach installiert. Und deshalb war es so ein bisschen wirklich so ein schleichender Übergang. Man kam so vom klassischen Handwerker auch wieder die ersten Schritte, ist mir auch trotzdem selber noch am Schrauben und auf dem Dach und am Machen in der Garage, hin zu mehr, jetzt bin ich mehr und mehr im Büro, jetzt muss ich mich mehr und mehr um Dinge kümmern, die ich vorher eigentlich nicht musste. Also Marketing, die ganze Buchhaltung, strategische Ausrichtung und so weiter. Aber bei mir war das eher so, dass ich bin da so reingewachsen.
Hat es damals in dieser Phase viele Menschen gegeben, die gesagt haben, echt, das machst du machen? Oder war eher viel Unterstützung da für dich?
Nee, das waren die allermeisten, haben gesagt, ja, das geht ja gar nicht. Ich meine, 2007, muss man denken, da war der große Crash im Finanzbereich. Große Wirtschaftskrise ist gefolgt. Weltweit und das war genau dieses Jahr, wo wir uns selbstständig gemacht haben. Und da hat natürlich jeder gesagt, boah, das kann ja gar nicht, also vergesst das einfach. Ich habe damals gerade mein Haus gebaut, natürlich Schulden und dann macht man irgendwo in der Garage einen Betrieb auf und muss halt zur Bank gehen und sagen, wir brauchen jetzt eigentlich 100.000, 200.000 Euro, dass wir starten können. Und die Bank sagt dann halt, ja, können wir machen, aber wir brauchen halt dann nochmal Sicherheiten und wir können halt nochmal ein bisschen dein Haus belasten mit dem. Da muss man sich halt auch überlegen, oder? Man ist da Anfang 20, hat gerade gebaut und dann muss man nochmal ein paar 100.000 Euro aufs Haus drauf schreiben lassen. Das sind dann schon so Momente, wo man sich denkt, ui, wenn es jetzt schief geht, dann geht es richtig schief.
Hast du gut geschlafen damals, oder?
Nee, natürlich nicht. Aber ich muss auch sagen, mich fragen das immer Leute, wie schläfst denn du? Jetzt ist eh alles gut. Ich glaube, diese schlaflosen Nächte gibt es heute noch. Hm. Es ist natürlich jetzt anders finanziell, aber trotzdem ist man natürlich immer voll mit dabei, mit Herzblut. Und wenn irgendein Unternehmen, wo ich heute investiert bin, nicht so richtig läuft oder irgendwelche Leute kündigen oder Geschäftsführer ausgetauscht werden müssen oder whatever, hat man natürlich immer so, das trägt man einfach mit, oder? Das kann man nicht so richtig abschalten.
Auf diese Investor-Seite, auch auf die andere, diesen Perspektivenwechsel, was jetzt auch leicht geht, da möchte ich auch mit dir dann natürlich noch drauf schauen. Ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele Menschen. Vielleicht noch trotzdem mal kurz noch bei dieser Gründungsphase bleiben von damals. Wann war es dann für dich so, wo du gemerkt hast, jetzt wird es größer, jetzt wird es einfach mehr? Ja? Gibt es so einen Moment, ja, wo man dann spürt, irgendwie als Unternehmer, meine Idee, meine Umsetzung, das funktioniert?
Also ich muss noch kurz einen Schritt zurück. Ich habe dann, und dann komme ich auf diesen Moment, auf die Frage zurück. Ich habe die SST Solar dann an meinen Partner verkauft, die Solarthermie-Firma. Das war 2011, 12, weil es für mich zu wenig skalierbar war weltweit. Das ist so ein regionales Business eher, wenn man eine Heizung hat, wenn man eine Holzheizung hat, so und die, dann kann man Solar machen für Warmwasser und so. Aber die Photovoltaik war da voll auf dem Vormarsch zum Stromerzeugen. Und ich habe das dann erkannt und dachte mir, ja, eigentlich, ich will skalieren, ich will weiter raus, ich will Richtung USA auch gehen. Und war dann auf einer Messe in den USA und habe da dann erkannt, okay, ich möchte in Richtung Befestigungstechnik weiter investieren und gehen. Bin dann zurückgekommen mit einem Haufen Ideen, wie das gemacht werden könnte. Habe dann wieder einige schlaflose Nächte wirklich gehabt, zurück in Europa und hatte dann diese Idee einer speziellen Befestigungstechnik für Photovoltaik, wo man 50% weniger Material braucht und war Windkanal, musste man Windkanal testen, weil es neben der Norm einfach nicht kalkulierbar war. Es brauchte eine Software dazu, also so ein Riesending. Und dann haben wir den ersten Prototyp gemacht mit einem Schlosser in Vorarlberg und sind dann ein halbes Jahr später mit diesem Bügel, es war so ein Alubügel, und einem super coolen Marketing in die USA geflogen, 6 Monate später, und haben es wieder auf einer Solarmesse, aber diesmal mit einem eigenen Stand präsentiert. Aber wir hatten keine Firma, wir hatten kein Produkt, wir hatten kein Lager, es war einfach nichts da. Einfach nur das Produkt ausgestellt und wir hatten so getan, als ob wir schon da sind am Markt. So, das kann ich nur jedem empfehlen, wirklich. Das ist so der erste Test.
Und das ist fake it until you make it.
Ja, war so ein bisschen, ja, muss man einfach so sagen, muss man so sagen. Und wir standen da, ich habe einen Freund von mir mitgenommen und wir standen da und haben nach 3 Tagen Messe, ich glaube 600 Leads gehabt, also 600 Visitenkarten. Und alle haben gesagt, wo kann ich das wann bestellen und was ist jetzt und wo seid ihr und das ist ja so super cool. Und ich bin dann zurück natürlich und als ich im Flieger saß nach Europa, habe ich gemerkt, okay, da ist richtig was dahinter. So. Und wenn man das spürt, das war so dieser Aha-Moment bei mir auf dieser Messe, dann muss man wirklich dann ja, die nächsten Schritte gehen und dann kann man auch Risiko eingehen, auch finanziell natürlich, weil da ist dann wirklich Substanz dahinter.
Würdest du sagen, dieser Moment, dann dieses Zurückkommen, vielleicht der entscheidende Moment noch in deinem Leben, diese Motivation, jetzt setzen wir es um, jetzt produzieren wir diese Bügel.
Genau. Ja, genau, definitiv. Also ich bin da angekommen in Europa und gesagt, so jetzt nächste Gründung, AeroCompact, 2012 war es dann, war für mich dann klar, wir haben dann gegründet in Europa und in den USA, weil wir gesagt haben, die USA ist so Potenzial da, die rennen uns die Bude ein mit dem neuen Produkt. In Europa war es natürlich dann ähnlich und haben dann halt ja, wieder von null gestartet quasi in der Photovoltaikbranche.
Zu wie viel Watt seid ihr da oder wie bist du das
dran angegangen? Ich habe gestartet mit 3, also ich und noch 2 Mitarbeiter von Anfang an, weil einfach das Potenzial da ist und der Photovoltaikmarkt dann da wirklich durch die Decke ging. 2012, 2013 waren wirklich goldige Jahre. Aber es war dann auch die ersten Jahre sehr ernüchternd, weil man einfach schon in so einer Branche, wenn man weltweit ein Produkt skalieren möchte, vor allem in der USA und dann in Europa gleichzeitig auch noch startet, mit riesen finanziellem Aufwand verbunden. Also das heißt, man muss da wirklich wieder, also in unserem Fall war es 1 Million mindestens, was wir da in die Hand genommen haben. Zum Glück war die erste Firma erfolgreich, die SST Solar. Die haben damals dann 4, 5, 6 Millionen Umsatz gemacht. Da konnte ich so ein bisschen auch Geld zum Glück abzweigen. Mhm. Das ging dann. Aber es war einfach die ersten Jahre trotzdem brutal. Also wir haben gute Umsätze gehabt, aber die ersten Jahre halt wirklich Minus. Die ersten 3, 4 Jahre nur Minus jedes Jahr. Und auch danach, wo es dann gedreht hat in die schwarzen Zahlen, es war halt nie Geld auf dem Konto. Weil man muss sich das so vorstellen, die AeroCompact, die ist einfach gewachsen jedes Jahr. 30%, 40%, 50%, 100%. Jedes Jahr und das heißt einfach, man hat dann irgendwann mal den Punkt, wo man Break-Even erreicht hat, wo man Geld verdient, zumindest mal auf dem Papier, aber die Lagerstände explodieren, die Außenstände explodieren, man muss ständig neue Märkte eröffnen, ständig in neue auch Maschinen investieren und so weiter. Das sind alles Abschreibposten teilweise auch, wo in der Bilanz dann natürlich ein Plus steht und wo man auch im Finanzamt dann Steuern zahlen muss. Aber der Cash ist eigentlich gar nicht da, weil, keine Ahnung, 500.000 Euro im Lager liegen und offene Außenstände da sind von 700.000 Euro. Man denkt sich dann nur, puh, läuft gut, aber eigentlich nur auf dem Papier.
Ja. Ist das aber etwas, was auch vielleicht für viele Gründerinnen und Gründer auch so im Mindset wahnsinnig schwierig ist? Das Unternehmen wirft jetzt was ab, aber eigentlich rausnehmen kann ich es mal gar nicht. Ich muss es investieren, weil ja, sonst sind wir schneller wieder weg, als wir glauben vom Markt.
Ja, genau. Also es gibt, glaube ich, einfach 2 Wege heutzutage für die Gründer. Es ist, wenn man es selber schaffen will, aus eigener Kraft, dann muss man einfach Schritt für Schritt das Geld natürlich immer drin lassen, schauen, dass das Wachstum nicht allzu groß ist, auch wenn man verdoppeln und verdreifachen könnte. Ich sage immer, so ein gesundes Wachstum liegt irgendwo bei 20% maximal. Danach wird es eigentlich ungesund, weil man einfach nicht die finanziellen Mittel, die man braucht, den Cash auftreibt, wo das Wachstum aber verschlingt. Wachstum kostet richtig Geld. Und da kommt dann halt der Moment, wo man sich entscheiden muss, okay, ich nehme entweder einen Investor jetzt dazu, wo er einfach sagt, okay, ich kaufe mich ein, will aber 25% oder 50%, was auch immer, und du kriegst eine Million, heißt einfach schnelleres Wachstum. Oder man sagt, nee, ich will 100% behalten und ich mache es halt einfach Schritt für Schritt. Aber das ist halt dann schon so, dass man die ersten 4, 5, 6 Jahre einfach wirklich fast kein Geld rausnehmen kann. Schrägstrich nur so viel, dass man halt überleben kann, privat. Aber mehr ist da halt einfach oftmals nicht drin.
Generell auch noch, um das finanziell auch zu beleuchten, wenn es jetzt noch gar nicht um Wachstum geht, sondern generell mal, kann ich diese Idee überhaupt, ich brauche Geld, wie bekomme ich das überhaupt einmal zustande? Ja? Was sind denn da so deine Tipps für die Gründerinnen und Gründer? Ja? Was sollte man sich denn auch finanziell da im Vorfeld mal überlegen?
Du, ich glaube, es ist, man muss sich, also das ist wirklich typbezogen, man muss sich, glaube ich, als Gründer immer bewusst sein, von Anfang an, wie viel Risiko, dass ich eingehen möchte für die Firma, für meine Mitarbeiter, aber auch, was passiert, wenn die Firma an die Wand fährt, was bedeutet das für mich privat, in meinem privaten Umfeld? So, habe ich mein Haus dann noch? Schade ich meiner Familie? Wie groß ist der Schaden? Kann ich diesen Schaden dann wieder abbezahlen, wenn ich normal arbeiten gehen muss? Oder bedeutet das vielleicht, ich muss vielleicht Privatkonkurs anmelden? Das sind alles so Sachen, die man sich schon bewusst sein muss. Also, weißt du, das klingt immer so cool. Ja, jetzt bin ich mit Startup-Gründer und cool, oder? Dann zieht man sich ein paar coole Sneakers an und sagt, ich habe ein geiles Produkt und habe jetzt auch eine Firma. Und dann geht man auf die Startups-Events und denkt, ja, ich bin's jetzt. Ist auch cool. Aber man muss sich einfach bewusst sein, was passiert, wenn es an die Wand fährt. So. Und deshalb gehen natürlich heutzutage viele Startup-Gründer den Weg mit einem Investor, weil es dort einfacher ist. Ich jetzt betrachte es aus der Investorsicht. Ich habe einige Investments und natürlich, ich als Investor rechne auch damit, dass das ein oder andere Mal nicht funktioniert und zugesperrt werden muss. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass der Gründer gleich finanziell auch ruiniert ist, privat, sondern hat es halt nicht geklappt, machen wir die Firma zu, muss man das halt abwickeln und dann geht es auch wieder weiter. So, das ist halt der Vorteil, wenn man einen Investor hat, oder? Aber ja.
Du hast es gerade angesprochen, du bist jetzt Investor, dass du Investor geworden bist. Da war ja, glaube ich, ein entscheidender Schritt, dass du natürlich das Unternehmen dann verkauft hast, den Exit gemacht hast. Lass uns auch kurz über diesen Exit-Prozess reden. Wie kann man sich denn das Ganze eigentlich vorstellen? Ja? Läutet da jemand an der Tür, du, hallo Matthias, cooles Unternehmen, ich kaufe es jetzt? Mhm. Oder einfach ein langer Prozess mit vielen Daten, Auszügen, die freigelegt werden müssen, wo geprüft wird?
Ja. Also das Erste habe ich bis jetzt noch nie erlebt, dass jemand an der Tür läutet und sagt, hier hast du Geld, ich kaufe es dir ab. Es ist ein langer Prozess. Also im Normalfall, ich kenne es nur so von mir und auch von anderen, es ist ein langer Prozess, ein langer Vorbereitungsprozess auch. Und man muss sich auch Gedanken machen, zuerst mal, wie viel will ich eigentlich verkaufen? Ist es 100% oder nur ein paar Prozent? Warum will ich verkaufen? Ist es, um frisches Geld für die Firma reinzuholen oder weil ich mich privat mal absichern möchte und vielleicht mal was anderes tun möchte. Und danach muss man die Firma darauf vorbereiten, weil in meinem Fall war es so, für mich war es klar, als wir die 100 Millionen Umsatzgrenze dann erreicht hatten mit dem Produkt, wo ich ja, am Anfang in den USA gestanden bin und die Chance erkannt habe, war dann irgendwie so im Schnelldurchlauf, oh, jetzt ein paar Jahre später 100 Millionen Umsatz. Und dann war es für mich aber auch klar, okay, ich möchte jetzt für mich persönlich was ins Trockene bringen, finanziell. Und dann der Schritt, okay, jetzt geht's in Verkauf. Verkauf läuft normalerweise so ab, dass man sich jemanden suchen sollte, entweder ein Business Angel oder ein Investor, der das schon mal gemacht hat, oder einfach auch über die Wirtschaftskammer, klassisch, einen Kontakt suchen, wo man eine Beratungsfirma, eine kleinere beauftragt, die einem begleitet in diesem Weg. Weil dieser Vorbereitungsweg braucht zumindest mal 2 Jahre. Sonst ist es meist nicht so richtig gut. So, und dann muss man einfach mal schauen, sind die Bilanzen okay? Ist die Firmenstruktur richtig? Gibt es ein Management? Ist die Firma nur auf mir aufgebaut als Gründer oder Wie gesagt, gibt es auch andere Leute, die die Firma leiten können, wenn ich nicht mehr da bin als Gründer. Das sind alles so Sachen, wo der neue Investor oder Private Equity Fonds darauf schaut. So, und wenn man die Firma dann so weit hat, dass man sagt, okay, es sieht alles gut aus, wir haben auch eine zukünftige Wachstumsstory auf Papier gebracht, also eine gute Strategie, das muss ja auch alles sichtbar gemacht werden. Wir haben einen Datenraum, wo alles abgelegt ist, wo jeder Investor reingehen kann, von den letzten 5 Jahren alles anschauen kann und darüber hinaus noch die nächsten 5 Jahre gezeichnet werden in Form von einer Zukunftsstrategie, dann ist man so weit, dass man rausgehen kann. So. Und dann geht es richtig zur Sache mit Arbeit. So, dann hat man es mal vorbereitet, denkt man, oh, zum Glück haben wir das jetzt geschafft, aber dann geht es erst richtig los. Was heißt das? In unserem Fall, man fliegt nach Frankfurt, sucht sich eine Investmentbank und sagt zu der Investmentbank, hier sind wir, bitte verkauf mein Unternehmen. So, und dann schauen sich die mal alles an. Dann ist es normalerweise so, dass die Beratungsfirmen engagieren, Boston, PwC, EY, wie sie alle halt heißen. Und die kommen dann rein und die machen eine Vendors Due Diligence. Also das heißt, du machst für dein Unternehmen eine Due Diligence, wo Externe im Auftrag von dir, die sehr viel Geld kosten, machen. Und die erzeugen dann mal ein paar tausend Seiten Papier.
So. Das heißt, da gehst du selber auch schon mal ordentlich in Vorleistung.
Ja, ja, das kostet dann meistens, also in unserem Fall hat das, keine Ahnung, 5 Millionen gekostet. Es ist brutal. Also denkst du mir, fuck, die 5 Millionen Euro für das, dass die 10.000 Seiten Papier erzeugen, wo ich eh schon weiß. So, und die erzeugen aber das Papier so, dass es leserlich ist, zum Beispiel für einen Private Equity Fonds. Weil die haben bestimmte Vorlagen, da kommen Leute, die machen das ja täglich und das muss einfach ein gewisses Format haben. Die müssen einfach genau wissen, okay, das hat ein PwC jetzt abgestempelt, was die Legal Due Diligence angeht, das hat eine EY abgestempelt, was das Finance angeht und so weiter. Sonst schauen die das gar nicht an. So, wenn die was auf den Tisch kriegen, wo das nicht Hand und Fuß hat von Externen, das schaut niemand an in New York oder in London. So, wenn das erledigt ist, das geht meistens auch so ein halbes Jahr, drei Viertel, dann geht die Investmentbank raus und lädt einfach viele Private Equities oder strategische Partner ein, die dann einen Zugriff haben auf den Datenraum. So, und der Datenraum wird dann quasi durchleuchtet, das geht dann wieder ein paar Monate und dann kommen die zurück und sagen, hier ist ein Offer. So, und dann, also mal, juhu, jetzt habe ich mal einen Betrag dastehen, was eigentlich meine Firma draußen wert ist. Das ist ja auch so ein Aha-Moment, weil man denkt sich immer, ja, ich habe ungefähr den Gewinn und den Umsatz, könnte eigentlich das und das sein.
Was für dich so Aha oder ein Aha-Moment?
Nee, es war ein richtiger Aha.
Okay.
Aha, richtig gut, richtig gut. Und das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil die kommen mit irgendeinem Wahnsinnsbetrag daher, natürlich, wo sie bereit wären, eventuell zu bezahlen, wenn alles super gut funktioniert. So. Und dann fangen die an, ihre Due Diligence zu machen. Da beauftragen die gleichen Kaliber, aber anders, anderer Namen, weil es müssen andere sein. Und die machen eigentlich wieder genau das Gleiche, was du eh schon gemacht hast. Das kostet wieder 5 Millionen. Aber die wollen das auf ihrer Seite nochmal absichern. So, jetzt hast du da irgendwie 15, was auch immer, Beratungsfirmen und jeder macht so sein Ding. Und danach kommen die zurück nach einem halben Jahr und sagen, so, wir haben jetzt auch nochmal alles gecheckt und auch nochmal unsere tausenden Seiten produziert und jetzt machen wir quasi ein Final Offer und ein Closing, wenn du das dann annehmen willst. So, und dann suchst du dir halt einen aus, wo dir sympathisch vorkommt, denkst, mit dem will ich arbeiten, wenn du noch Prozente behalten willst und machst mit dem ein Closing. So, da machst du einen Closing-Vertrag, ich schwör's dir, unser Vertrag hatte 800 Seiten, 800. So, 800 Seiten englischer Vertrag, da musst du mal einen Rechtsanwalt in Österreich zuerst mal finden, der das kann. Da gibt es wirklich nur eine Handvoll, die das können. Weil das Gegenüber ist einfach ein Anwalt von den USA, die machen das, keine Ahnung, jeden Tag. Und die kommen da mit 7, 8 Mann hoch bei jedem Meeting. Und da hat ein, das war auch wahnsinniger Augenöffner für mich, da hat einfach ein Anwalt 1.500 Euro Stundensatz. Weißt du, das ist einfach total, da denkst du dir als Handwerker ursprünglich, was ist denn das für eine Welt hier auf einmal? Das ist ja total daneben. Ja, auf jeden Fall kommst du dann irgendwann auf den Punkt des Closings. Und normalerweise ist es so, dass zwischen Closing und dem finalen Schritt, zuerst kommst du ins Signing und zwischen Signing und Closing besteht dann immer noch mal ein paar Monate, wo dann noch mal gewisse Sachen erfüllt werden müssen und dein Partner aber schon mit dir an Bord ist. Und das ist so noch mal die schwierige Zeit, wo ich will jetzt niemandem was vorwerfen, aber die Private Equity Fonds dann nochmal probieren, hier und da nochmal zu verhandeln. Weißt du, so jetzt sind wir da, jetzt haben wir das noch erkannt und hier ist noch eine Unsicherheit. Und dann gehen die Millionen so runter, Schritt für Schritt.
Jeder Kratz am Auto kostet ja, sozusagen.
Genau, kostet, genau. Und dann kommst du halt irgendwann mal auf den Punkt, wo du sagst, so, aber jetzt wirklich Closing. Und dann kommt der finale Tag. Und es ist wirklich so, man denkt sich, es ist immer nur im Fernsehen, wird das so gezeigt, aber es ist wirklich so, der finale Tag, da sitzt man da und unterschreibt den finalen Signing-Vertrag, der nicht mehr so dick ist, aber auch noch umfangreich. Und danach sitzt man so in einem Raum und dann rufen die einen die Bank an und wir haben die Bank auf der anderen Seite am Telefon und dann wartet man, wie live der Betrag überwiesen wird.
Unglaublich.
Wirklich so. Und dann sagen die in London, ja, wir haben es eingetippt und dann drückt er auf den Knopf und dann geht es halt express irgendwie ein paar Minuten und dann sagt halt unsere Bank, ja, jetzt ist angekommen und auf einmal steht da ein Betrag mit keine Ahnung wie vielen Nullen und denkt sich, cool. Und dann unterschreibt man final, Notar dabei und alles Mögliche, oder? Aber das passiert wirklich live im Normalfall in dem Raum.
Was war das für dich damals so für ein emotionaler Moment, wie du das erlebt hast? Ist das so, kann man das realisieren oder dauert das dann eigentlich, was man da überhaupt jetzt gemacht hat?
Das dauert wirklich. Also man kann das eigentlich, es ist so richtig, ich meine natürlich so ein, boah, zum Glück, jetzt haben wir es geschafft, jetzt einen Riesenschritt gemacht, neue Zukunft, aber es dauert schon ein bisschen. Also bei mir hat das einfach 2-3 Monate gedauert, bis man wirklich realisiert, okay, also zum einen, was macht man jetzt? Ja. Es ist das Alte ja noch da. Ich habe ja noch 40% von der Aerocompact. Also wie funktioniert jetzt diese Partnerschaft? Was wollen die jetzt mit der Firma überhaupt machen? Wie machen wir die nächsten Wachstumsschritte? Und vor allem, was mache ich jetzt mit dem Kapital? Weil du willst das ja auch investieren. Du kannst es ja nicht auf dem Sparbuch liegen lassen.
Hast du darüber gesprochen, wie viel das war damals, was du da bekommen hast?
Millionenbetrag?
Oder? Ja, nein. Oder was? Aber sind dann Leute auf dich zugekommen? Jetzt haben dich dann anders angeschaut auf einmal?
Ja, natürlich.
War
ja,
das einfach so ja. Auf einmal... Ja. Reden Sie anders mit mir, die Menschen.
Ja, natürlich. Also was halt, ich meine, die alten Freunde sind die alten Freunde und der Familie natürlich auch, die bleiben im Normalfall so, wie sie sind. Aber was man so merkt, ist schon, dass auf einmal alle möglichen Leute auf dich zukommen, die dir irgendwas verkaufen wollen. Ich investiere hier und da hätte ich noch ein Investment und hier noch ein Fonds. Und schreiben uns ja auch natürlich immer noch heute täglich Leute an, wo Geld wollen natürlich. Mhm. Und da muss man sich schon, ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit. Zu mir hat jemand gesagt, nach dem Verkauf, du hast jetzt viel erreicht, Matthias, es war ein schwieriger Weg, herzliche Gratulation dafür, aber noch schwieriger ist jetzt, das Geld, wo du jetzt verdient hast, zu behalten und noch viel schwieriger, es zu vermehren, nochmal. Und ich habe mir gedacht, ja, red du nur. Jetzt habe ich, keine Ahnung, 3-stelligen Millionenbetrag auf dem Konto, das kann ich ja nie mehr ausgeben und so. Aber das geht wirklich schnell, nicht weil man es ausgibt, sondern weil man teilweise auch Investments dann zu schnell macht. Also ich gebe das wirklich nochmal jedem mit. Man muss sich einfach Zeit lassen, bevor man entscheidet, wo investiere ich jetzt wirklich mein Geld. Und sich dann auch eine Strategie zurechtlegen. Und das ist eine sehr persönliche Entscheidung, wo jeder für sich selber treffen muss, auch altersabhängig. Ob man sagt, du, ich investiere jetzt in Aktienmarkt, S&P 500 und lasse da einfach liegen und habe auch meine 6-7% im Jahr oder so. Oder ich fange wieder an in Startups oder gewachsene Unternehmen und so. Weißt du, das hat mich jetzt dann halt natürlich gereizt, weil ich halt, ja.
Der Jan Frodeno, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Triathlet, der hat olympisches Gold gewonnen und ist mir jetzt in den Gedanken gerade gekommen. Und der hat danach, wie das Gold gewonnen hat, ist ihm irgendwie schlecht gegangen. Er hat gesagt, jetzt hat er eigentlich das erreicht, wo er sein Leben lang hingearbeitet hat und dann hat er irgendwie nicht mehr gewusst, so, was macht er jetzt? Und dann ist er irgendwie draufgekommen, gut, es gibt den Ironman auf Hawaii und noch länger größer und dann hat er da halt wieder seine neue Motivation im Leben gefunden. Mhm. Ist das auch etwas, was du sagst, das ist eigentlich verdammt wichtig? Du könntest natürlich jetzt jeden Tag wahrscheinlich Cocktail unter der Palme trinken, dass man das nicht macht.
Ich glaube, das ist wirklich extrem wichtig, weil ich kenne viele, die einen Exit gemacht haben und auch wirklich also falsche Bahnen abgedriftet sind und damit meine ich, die sitzen halt in Saint-Tropez und trinken halt ihre Shampoos jeden Tag im Beachclub und im Winter sind sie halt in Espen oder keine Ahnung was. Aber ich kenne keinen von denen, die wirklich erfüllt sind und zufriedener sind sondern ist eher umgekehrter Fall, weil sie einfach keinen richtigen Anschluss mehr in das reale Leben und zu den realen Leuten haben, sondern das ist eher so ein High-Society-Bubble um die herum tagtäglich. Und das ist wirklich sehr ungesund. Also das muss man wirklich wissen. Ich glaube, also bei mir ist das nicht so, weil ich glaube, ich einfach von der Pike auf das gemacht habe, vom Handwerk auch komme, ich nach wie vor gerne in Holz hacken gehe, in den Wald oder auf dem Traktor sitze oder einfach auch körperliche Arbeit mache, einfach als Ausgleich. Ich glaube, wenn man das selber durchgemacht hat und vor allem diesen Exit-Prozess auch 2 Jahre lang miterlebt, dann bereitet man sich ja auch Schritt für Schritt darauf vor, dass irgendwann der Tag X kommt. Und dann hat man sich schon so ein paar Sachen zurechtgelegt und denkt sich, ja, eigentlich will ich nochmal investieren oder irgendwie da ein bisschen Startups machen oder Immobilien und so. Da rutscht man so ein bisschen rein. So, ich glaube, viel schwieriger ist es, wenn man irgendwo ein großes Vermögen von einem Tag auf den anderen erbt oder eine Firma erbt und die dann verkauft, wo man nicht selber aufbauen hat müssen, auch kein Risiko tragen hat müssen. Ich glaube, für die Leute ist es noch viel, viel schwieriger.
Du investierst jetzt in Unternehmen, hast du gesagt. Wenn wir uns jetzt diese Perspektive anschauen, ja, du hast das selber alles durchlebt. Auf was schaust du jetzt da? Du bist doch bei Puls 4, 2 Minuten, 2 Millionen in der Jury.
Genau.
Lernst verdammt viel dort kennen, ja. Was sind denn da so deine Eindrücke, die du jetzt immer mitnimmst, mit all deiner Erfahrung und dem, was du jetzt durchgemacht hast?
Also die 2 Minuten, 2 Millionen Geschichte ist wirklich sehr bereichernd für mich, weil ich zum einen das Gefühl habe, dass ich etwas zurückgeben kann an die österreichische Startup-Community und die Leute, die gründen wollen, die auch motivieren kann. Und ich glaube, die Fernsehshow trägt wirklich sehr dazu bei, dass viele sich denken, jetzt probiere ich es auch und jetzt will ich auch. Und die haben es auch geschafft in der Jury und dann kann man es ja wirklich in Österreich noch schaffen und dann das probieren. Und ich versuche dann halt immer, natürlich in der Show, aber auch außerhalb, so ein bisschen als Mentor die Startups so ein bisschen zu guiden und denen auch zu sagen, hey, wo sie aufpassen müssen. Was für mich halt extrem wichtig ist, ist wirklich der Gründer als Person oder die Gründer oder das Team. Das ist noch viel, viel wichtiger wie das Produkt. Natürlich ist das Produkt wichtig und natürlich ist das der erste Schritt, der erste Touchpoint, wo man sich denkt, ja, cool. Aber danach kommt, also mein Produkt, ich sage immer, Produkt ist 20% von der ganzen Show. Danach sind mindestens 50% ist das Gründungsteam, das Team dahinter und was die eigentlich für einen Spirit mitbringen. Und da gibt es halt 2 wirklich wesentliche Unterschiede. Ist der Gründer, steht der hinter dem Produkt und will wirklich was bewegen, weil er sieht, mit dem Produkt kann ich was bewegen, wo der Welt hilft, wo erfolgreich werden kann. Das gehört natürlich der Umsatz und der Gewinn natürlich auch mit dazu, aber etwas zu bewegen ist sehr wichtig. Oder ist es ein Gründer, wo sagt, ja, jetzt habe ich halt irgendwas und jetzt suche ich mal einen Investor und wenn es halt nicht klappt, dann scheiß drauf, mache ich halt was Neues. Das sind halt wirklich, und die 2 Gruppen gibt es ständig. So, und das ist mir halt ganz wichtig, dass halt jemand kommt und wirklich mit Herzblut dahinter steht und sagt, that's my thing, das will ich machen. Und ich brauche bitte eine Unterstützung von einem Investor, weil ich einfach verschiedene Sachen noch nicht genau weiß, wie und was. Also, und dann ja, ist schon mal
ein Hackerl zumindest, genau. Dass du investierst. Genau. Wie sehr schaust du auch B2B, B2C? Du bist ja im B2B-Bereich groß geworden, wenn man so sagen darf. Ist das also auch was, was du jetzt sehr spannend findest?
Ja, oder? Ja. Also für mich ist halt, ich finde B2C sehr spannend, aber weil ich es einfach noch nicht so richtig gemacht habe. Ich komme total aus der B2B-Welt raus. Da weiß ich einfach, wie man ein Produkt skaliert. Natürlich im technischen Bereich, Bau, Nebengewerbe. Aber ich habe da sehr schnell das Gespür, kann man das Produkt am Markt erfolgreich machen und vor allem auch, das ist mir sehr wichtig, skalieren. Und hat es auch das Potenzial, dass es ein Private Equity oder einen anderen strategischen Partner dann kauft? Weil für mich als Investor ist der Exit das Wichtigste, dass dieser Exit klar im Fokus liegt von unserer Partnerschaft, wenn ich irgendwo einsteige.
Warum ist dir das so wichtig?
Weil ich einfach als Investor, und das liegt halt am Naturell eines Investors, das Geld, wo du investierst, natürlich irgendwann mal gut verzinst zurückhaben möchtest. Das klingt jetzt zwar so ein bisschen, aber das ist halt der Job eines Investors, oder? Da geht es halt darum, etwas zu investieren, jemanden erfolgreich zu machen, einen Gründer erfolgreich zu machen, den auf dem Weg zu begleiten. Aber wenn dann eine gewisse Größenordnung erreicht ist, auch mal zu sagen, okay, jetzt gehe ich raus und übergebe dich an einen nächstgrößeren, ob das jetzt ein großer strategischer Partner ist, der sagt, okay, jetzt integriere ich dich in mein Universum, wir machen noch viel größer, oder ein Private Equity, das gibt beide Richtungen, aber so das nächstgrößere, wo ich dann als Investor sage, okay, so ab 50 Millionen Euro Umsatz, wenn wir das erreicht haben, gehe ich meistens wieder raus, weil mein Sweet Spot liegt so irgendwie zwischen null Umsatz bis jetzt hochskalieren auf 50 und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir es geschafft, juhu, aber jetzt kommt der nächste Schritt.
Ist das eigentlich schwierig für eine Gründerin, für einen Gründer, das zu akzeptieren, einfach dieses, okay, ich brauche jetzt Geld von außen, du investierst in mich, aber du fragst mich gleichzeitig, du weißt eh, Exit, ja? Das ist ja so ein bisschen, jetzt kriege ich ein Baby und ich weiß, ich muss es wieder hergeben, ja?
Also im Normalfall ist es so, der Gründer bleibt beim ersten Exit, wenn ich abgebe oder Investor abgibt und der nächstgrößere reinkommt, bleibt er normalerweise immer an Bord, nochmal für die nächste Runde. Zumindest für eine gewisse Zeit. Der kriegt dann zwar gewisse finanzielle Mittel zur Verfügung, dass er auch mal unabhängig ist, seine Schulden zahlen kann, dass er einfach mal sagt, okay, jetzt bin ich an ein Unternehmer, der auch privat nicht unbedingt voll ausgesorgt hat, aber gutes Geld hat. Aber ich muss natürlich trotzdem noch dabei bleiben für die nächste Show. Und danach ist eher so der Punkt, dann baut er ein Management auf und zieht sich dann langsam zurück, ist auch ein bisschen altersabhängig. Aber natürlich als Unternehmer, wenn man ein Produkt hat, wo man hochskalieren will weltweit, dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass man halt entweder Schritt für Schritt Anteile abgibt an andere, umso größer es wird, oder halt mal einen Börsengang macht, wo man halt dann auch seine Shares abgeben will oder muss. Das gehört halt einfach mit dazu, wenn man in diesem großen Rad mitspielen will.
Jetzt machen sich viele Menschen Gedanken, ja, irgendwie gründen, das wäre, was ich möchte, gründen. Ich erwische mich ja selber oft dabei, weil ich denke, ja, irgendwie würde mich reizen. Ich erwische mich aber auch dabei oft, dass ich sehr über den B2C-Bereich nur nachdenke und gar nicht so sehr B2B. Mm. Ist das, findest du, was Typisches? Erlebst du das eigentlich oft, dass wir eigentlich hauptsächlich, wenn wir uns gründen, denken, viel eher in diesem B2C-Bereich?
Ja. Ich ertappe mich ja selber darin ständig und denke mir, ja, das wäre jetzt ein cooles Produkt und ich weiß jetzt relativ gut, wie auch Online-Marketing funktioniert in der heutigen Zeit. Und da hat man ja extrem viele Möglichkeiten, wenn ich das vergleiche vor 20 Jahren, das gab es ja alles noch nicht. Da ist man Türklinken putzen gegangen, was man heute mit relativ einfachen Mitteln über die ganzen Social Medias und so erreichen kann. Vor allem, wenn man ein B2C-Produkt hat, mit den ganzen Online-Shops, da hat man ja real gleich den Erfolg, wo man eine Minute später sieht, ja, jetzt bestellt der auf einmal oder viele Leute, das ist ja super cool. Das reizt mich natürlich auch immer wieder. Wobei man sagen muss, dass wenn man im B2C-Bereich unterwegs ist, es natürlich sehr, sehr viel mehr Konkurrenz gibt und auch sehr viel mehr Geld kostet, um erfolgreich zu werden. Weil bis man mal die Endkunden überzeugt hat und vielleicht auch wiederkehrende Endkunden hat, die das Produkt immer wieder kaufen, ist ein sehr weiter Weg. Der Endkunde, der ist dadurch, dass die Möglichkeiten auch so einfach sind, natürlich auch voll mit Dingen, die ihm zugespielt werden täglich. Kauf das, kauf hier, das ist cool, Trends und so weiter und so fort, wo gesteuert sind von riesengroßen Konzernen, die Milliarden da reingeben und irgendwelche Stars im Hintergrund haben, wo jetzt gerade dieses Armband tragen oder diesen Pulli oder was auch immer oder einen Drink trinken, wo die Jungen dann drauf abfahren. Und deshalb ist es noch wirklich extrem schwierig für einen Startup-Gründer da Fuß zu fassen, ohne gleich, dass er gleich Millionen in die Hand nehmen muss. Und versus B2B, finde ich, ist es heute immer noch ähnlich leicht oder schwierig wie damals, weil im B2B-Bereich ist es so, dass man Leute, die auch Unternehmer sind, anspricht, da ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Das geht dann zwar einen Monat oder so, bis man dann die erste Bestellung bekommt, aber dann fängt es mal an und dann ist es Recurring Revenue im Normalfall. Im B2B-Bereich ist es immer so, man geht eine Partnerschaft ein, Recurring Revenue, der kauft bei dir ein, der ist dein Partner, du hast irgendeinen Ersatzteil oder irgendwas, wo der halt braucht oder irgendeine Wärmepumpe oder keine Ahnung und der kauft dann bei dir, meistens auf Jahre hin. So. Und das ist der große Unterschied. Also ich habe das Gefühl, es ist viel weniger anfällig auf Trends oder Sachen, wo sich ändern, im B2C-Bereich ständig der Fall ist und im B2B-Bereich ja, das eher gefestigt ist.
Neben den Menschen und den Teams, was verfolgst du da ganz besonders als Investor oder gibt es auch Trends, Bereiche, die dich extremst interessieren?
Ja, natürlich. Also für mich ist, ich habe natürlich immer so einen Blick auf die Megatrends, die auf der Welt so passieren. Und natürlich interessiert mich die KI auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gleich auf diesen Zug aufspringe. Bei mir ist es eher so, jetzt im aktuellen Fall, die KI ist für mich ganz, ganz wichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein KI-Unternehmen jetzt aufmachen möchte oder in eins investieren würde, sondern ich versuche dann immer, mir zu überlegen, wie kann ich denn diese Megatrends auf meine Investments, die ich habe, umlegen? Wie kann ich die KI in den bestehenden Unternehmen nutzen, dass sie noch effizienter und schneller agieren können? Aber so dieser Megatrend bei mir ist es natürlich die Energiewende. Der ist nach wie vor da und wird auch nicht mehr so schnell weggehen, dieser Megatrend. Und da so diese Sweet Spot rauszufiltern und zu sagen, okay, wo kann man denn in diesem Bereich noch was Neues machen? Wo kann man als Investor sich noch beteiligen? Das schaue ich mir ständig an. Aktuell Batterietechnik zum Beispiel, oder? So dieses Stromspeichern für den Privathaushalt. Wie kann man eigentlich die Photovoltaik so hernehmen, dass sie nicht immer ins Netz einspeisen muss? Das ist so dieser nächste Megatrend. Kann ich mein Auto, mein Elektroauto für die Batterie, die Batterie hat, verwenden für die Photovoltaik oder mit dem Nachbar teilen den Strom und so? Das sind so diese Trends, wo ich mir im Moment im Detail anschaue und wo ich auch investiere.
Da haben wir jetzt vielleicht ein paar mitgeschrieben, schnell. Ja, wir spulen nochmal zurück. Was waren denn da jetzt die Trends, die Matthias gesagt hat? Aber gerne so vielleicht Empfehlung jetzt auch abschließend. Was würdest du denn jetzt auch Menschen raten, jungen Menschen oder vielleicht auch Quereinsteigerinnen, Quereinsteiger, sagen, ich möchte im Leben nochmal was Neues probieren. Ja? Mhm. Was sollte man sich denn da vielleicht jetzt anschauen oder was für Gedanken sollte man sich machen?
Also zum einen, was mir immer ein Anliegen ist, den bevor man gründet, einfach, ich sage mal, sich wirklich als Gründer hinzusetzen und zu sagen, hey, ich gründe, weil ich an das Produkt glaube, das mir im Kopf rumschwirrt, oder ich will da rein, weil ich was bewegen möchte. Man muss wirklich aufpassen, dass man die rosarote Sonnenbrille abnimmt und nicht sich denkt, boah, cool, jetzt bin ich selbstständig, jetzt bin ich auch der Macker und hoffentlich kann ich mir bald einen Porsche kaufen. Das wird einfach nicht passieren die ersten paar Jahre. Und wenn es passiert, dann ist es meistens so, dass es scheitert. Also das heißt wirklich, wenn jemand gründen will, sich bewusst sein, was will ich für ein Risiko eingehen, was möchte ich in welchem Bereich erreichen, wo mir wirklich, wo das Feuer aufgeht, so, wo ich in diesen Flow reinkomme. Ich glaube, der Flow ist das Allerwichtigste. Flow bedeutet einfach, es muss bei mir im Bauch brennen. Wenn ich jemand meine Idee erzähle, dann kann ich wirklich eine halbe Stunde drüber quatschen und es brennt richtig in mir, dann weiß man schon mal, okay, ist für mich das Richtige. Und danach halt wirklich zu schauen, okay, braucht das die Welt überhaupt? Weil es ist halt wirklich schlimm, ich sehe oftmals Gründer, die brennen und die auch ein cooles Produkt haben und alles dafür aufgeben und die rosaroten Sonnenbrillen wirklich abnehmen und sagen, ich arbeite, ich will das einfach. Aber wenn es der Markt und die Menschheit nicht braucht, dann nutzt es halt auch nichts, oder? Das ist halt wirklich so. Ich gebe das wirklich jedem mit, zu sagen, hey, bitte, ihr müsst wirklich schauen, brauchen das die Leute und sind die bereit, dafür Geld auszugeben? Und vor allem wichtig, ist dann auch eine Marge noch da von, ich weiß nicht, 40-50%, dass du dich und auch deine Mitarbeiter am Leben erhalten kannst? Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man einfach sich selber eingestehen, okay, es ist es halt jetzt nicht, ich suche mir was anderes. Und das muss man aber machen, bevor man ein großes Minus auf dem Kontostand hat, weil dann ist meistens der Fall, dass man weiter wurstelt und sich denkt, ja, es wird schon und das Minus wird immer größer und größer und die Umsätze kommen halt nicht und irgendwann mal klatscht es halt wirklich an die Wand und dann ist halt scheiße.
Drei Wörter, welche Eigenschaft wirst du sagen oder welchen Bedeutung spielen die in der Rolle im Prozess, also Glück, Timing und Risiko?
Das gehört alles zusammen, wobei ich habe immer, es ist so, jeder Mensch, wenn er Unternehmer werden will, hat irgendeine Vision im Kopf Und der sieht sich irgendwo, wo bin ich jetzt in den nächsten paar Jahren oder wo möchte ich hin? Was ist mein Traum? So. Und dann fängt das an, das Rad sich zu drehen. So, und dann ist aber wichtig, wir als Menschen haben die Gabe, dass wir verschiedene Energien an uns ziehen und auf einmal verschiedene Menschen kennenlernen und man sich denkt, ah ja, der könnte mir jetzt hier helfen und dann habe ich hier noch eine Produktidee oder hier einen Lieferant oder hier einen Kunde oder hier kommt gerade ein super Mitarbeiter. Und das sind alles so Sachen, die passieren, weil du deine Attention in diese Richtung lenkst und deine Kraft und deine Energie. So, wichtig ist nur, man muss die Sachen, die einem vorgelegt werden, die täglich passieren, auch aufnehmen und auch damit was machen. So, was viele Leute dann nicht tun, ist, die Dinge aufzunehmen. Die denken sich, oh, ich wäre jetzt gern da drüben, wo der Matthias jetzt sitzt und ich wäre auch gern Millionär und ich hätte auch gern eine Firma gegründet. Die bewegen dann aber ihren Arsch nicht und sagen, so, und jetzt Schritt für Schritt für Schritt. Und das geht jetzt ein paar Jahre und viel Risiko und ich muss in diesen kleinen Schritten halt auch die Leute erkennen, die mir helfen und die Produkte erkennen und die Märkte erkennen und die ganz kleinen Schritte auch aufnehmen und umsetzen. Das Tun ist das Wichtige, weil sonst kann ich die größten Visionen der Welt haben, die werden halt einfach nicht passieren.
Was war dein persönlich größtes Learning, das du gehabt hast?
Dass man sich lieber ein bisschen als Gründer zurücknehmen muss, öfter mal, sich auch Zeit nehmen muss für sich selbst und für sein persönliches Umfeld, dass man wieder zwischendrin einen klaren Kopf bekommt und nicht oder nicht falsch abbiegt, weil man in diesem ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr Situation sich befindet. Und das sind die allermeisten Unternehmer. Die hackeln Tag und Nacht und jetzt muss ich noch schnell Buchhaltung und hier und da und ich habe eh keine Zeit für gar nichts und vergesse zum einen mein Körper, der mich im Stich lässt, weil ich keinen Sport mehr mache und schlafen tue ich auch nicht mehr und die Familie jammert auch schon die ganze Zeit und ich kann gar nicht mehr reflektieren, wo will ich eigentlich mit dem Unternehmen hin. Und das meine ich, und jetzt bringe ich es eigentlich auf den Punkt, das Thema am Unternehmen arbeiten und nicht nur im Unternehmen ist ein wichtiger Faktor.
Und abschließend, warum zahlt es sich zu 100% aus, diesen Weg zu gehen?
Weil man ein sehr erfülltes Leben hat, wo man Sachen umsetzen kann in einer bestimmten Freiheit, die man erlangt und auch mit dem Umsetzen dieser Dinge die Welt mitverändern kann.
Ein wunderbares Schlusswort. Matthias, danke für deine Zeit und für die spannenden Einblicke.
Super. Danke auch. Vielen Dank für die Einladung.